Hallo und herzlich willkommen bei Fahrplan Zukunft, dem neuen zweiwöchigen DB-Podcast, immer rund um den Dauerbrenner Digitalisierung, immer aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Dabei werden wir nicht jedes Mal automatisch die Bahnbrille aufsetzen, heute allerdings irgendwie schon, zumindest zwischendurch. Denn ich spreche mit Manuel Gerres, Geschäftsführer der DB Digital Ventures GmbH. Ach, und ich bin übrigens Sabrina Staubitz, bekennende Nicht-Digitalisierungsexpertin, aber lernwillig und neugierig, zum Beispiel darauf, was du da eigentlich genau machst, Manuel. Also erstmal schön, dass du da bist.
Also vielen Dank für die Einladung zu dem neuen Format. Freut mich sehr. Ja, wie sagt man jetzt, dabei sein zu können wahrscheinlich, ne?
Ja, wäre schon mal ein guter Einstieg auf jeden Fall. Also wenn du schreiend rauslaufen möchtest zwischendurch, gib mir ein Zeichen,
noch geht's, ne?
Ja. Venture hat deinen Titel schon anklingen lassen. Das klingt ja so nach Wagnis, nach Risiko. Wie abenteuerlich ist denn, wie aufregend ist denn dein Job tatsächlich?
Also ich finde ihn sehr abenteuerlich, denn ich habe ja die schöne Voraussetzung, mir neue Geschäftsmodelle, neue Technologien, neue Märkte anschauen zu dürfen, die sozusagen für die Deutsche Bahn zu erschließen, die Innovation zu uns zu holen. Insofern ist natürlich immer ein aufregender Teil dabei. Kann man sich vorstellen, neue Technologien entstehen nicht nur in Deutschland, entstehen in anderen Erdteilen und in einem sehr internationalen Kontext unterwegs sein zu dürfen, viel Innovation zu sehen, viel Innovation ausprobieren zu können, was mir immer sehr liegt. Ich bin ein sehr neugieriger, technikverliebter Mensch auch. Also den Job, den ich machen darf, trifft auch meine persönliche DNA und ich hatte mir immer so ein bisschen das Credo gesetzt, wenn ich einen Job mache oder irgendeine Art Aktivität, dann muss sie mir mehr Energie geben, als sie mir nimmt oder die ich dafür brauche, um sie zu tun, um es vielleicht ein bisschen anders zu beschreiben. Und das ist in dem Job auf jeden Fall so.
Du bist ja so ein bisschen was wie ein Trendscout and beyond, würde ich sagen, natürlich. Worauf verlässt du dich da? Auf dein Bauchgefühl, auf deine Expertise?
Ah, da kommt sehr viel zusammen. Ich würde sagen, ein Netzwerk ist super wichtig. Also Leute um sich zu haben, die Situationen einschätzen können.
Wo man auch mal nachfragen kann.
Ich auch mal nachfragen kann, genau. Ja. Also der Allwissende ist man nie. Das muss man auch für sich verstehen, glaube ich. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Selbstfindungspunkt, dass man mitnichten die Welt überblicken kann. Dafür braucht es gute Netzwerkpartner. Es braucht für uns auch ein gutes Verständnis der Bahn, wo die Bahn hin möchte oder wo wir auch die Bahn hinentwickeln wollen. Und ich glaube ich schon ein gutes technisches Verständnis kann das was werden, was da gerade ein Stück weit in der Entstehung ist.
Wie ist das eigentlich, wenn du auf einer Party unterwegs bist? Da wird man doch mal gerne gefragt, und was machst du eigentlich so? Und dann sagst du, ja, ich investiere in Startups, übrigens bei der Bahn.
Ja.
Wie kommt das an?
Der erste Teil wird kurz ausgeblendet, weil die Leute hören das Wort Bahn. Und es freut viele, einen Ansprechpartner mal persönlich vor sich zu haben, um das Thema Bahn zu sprechen.
Die Sorgen und
ja, die meisten kennen ICE-Züge, die weißen Züge, die kennen die Bahnhöfe, aber wissen ja natürlich nicht immer, was alles dahinter noch geht und was wir auch alles machen. Zu dem Punkt kommt man aber in der Regel immer erst ein bisschen später, sondern man ist erstmal so Empfänger für all mögliche Erfahrungen, die Leute mit der Bahn gesammelt haben. Ist ja auch mal ganz wichtig, das mal loszuwerden. Das ist auch, glaube ich, eine DNA, die man ein Stück weit braucht, erstmal zuzuhören, das erstmal zuzulassen auch.
Das ist ja wie wenn du sagst, ich bin Arzt, oder? Dann kommen die ganzen Leute und haben erstmal
wahrscheinlich genau das Gleiche. Also entweder mal selber was oder dann Bekannte oder Freunde, das wird dann erstmal mitgeteilt. Hier ist es ähnlich, denn ich glaube mit der Bahn, deswegen arbeite ich auch gerne da und ich glaube deswegen macht das auch so viel Freude, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Jeder in der Gesellschaft hat eine Meinung dazu. Ich habe das letzte Mal so formuliert, dass ich so glaube, es ist so wie Bundestrainer im Fußball zu sein. Hat jeder eine Meinung zu? Da möchte vielleicht auch jeder die Mannschaft ein bisschen anders aufstellen oder sieht sozusagen eine andere Taktik eher im Vordergrund als vielleicht der aktuelle Trainer. Das ist ja immer gut so, das ist ja auch okay so. Für uns ist aber schon immer der Weg, dass wir die Bahn ja besser machen wollen. Wir wollen sie digitaler machen, die Angebote erweitern und dann ist es immer wichtig, in so einem Gespräch auch wieder auf das Thema zu kommen. Und dann wird es immer entscheidend, wie gut schafft man das jetzt von diesen ICE-Zügen und von diesen Bahnhöfen und das, was der Mensch alltäglich mit uns erlebt, dann so runterzubrechen, dass sie eben auch verstehen können. Da ist sehr, sehr hohe Innovationskraft dahinter. Wir haben auch eine Vision für die Bahn, wo sie eben hin entwickeln wollen. Und wir haben eben hohen Fokus darauf, gerade auch neue Technologien und neue Angebote für den Bahnkunden zu entwickeln. Und dann wird es in der Regel spannender im Dialog, denn das kennen viele nicht, was wir da tun.
Und kriegt man vom Gesprächspartner auch mal was ein Lob zurück? Zum Beispiel WLAN funktioniert mittlerweile ziemlich super oder Buchung ist mittlerweile einfacher geworden über die App oder so.
Ja und nein, würde ich sagen.
Nichts gesagt ist genug.
Ja, ich glaube für die Leute ist schon so, das muss halt auch so sein, dass das geht. Wir sind ja auch kein Unternehmen, das sich dann so Lobe abholen möchte. Ich glaube, es ist eher so die Kommunikation, dass man auch mal Geschichten teilt, die man persönlich mit der Bahn erlebt hat oder in der Familie. Also mit diesem Unternehmen hat ja irgendwer immer irgendwie Erfahrung gemacht. Und und das ist für uns auch okay so.
Unser Bundesverkehrsminister hat ja mal gesagt, er wünscht sich den Wow-Effekt für die Bahn jetzt und in Zukunft. Wie viel von diesem Wow-Effekt, wie viel begegnest du denn da eigentlich schon? Oder andersrum gefragt, wie sexy ist es denn für ein Staatsunternehmen zu arbeiten?
Für den Markt, den wir bedienen, vor allem Startup-Unternehmen, Technologiefirmen, für die müssen wir attraktiv sein, mit uns zusammenzuarbeiten, denn ein Stück weit wollen wir immer auch was von denen. Also wir wollen unsere Mobilitätskette beispielsweise erweitern. Wir wollen nicht nur Leute von A nach B im Sinne von Bahnhof zu Bahnhof bringen. Wir wollen sie in Zukunft auch nach Hause bringen. Wir wollen auch im Bereich der Innenstadtverkehre neue Lösungen anbieten. Und dafür müssen wir auch zeigen, wo wir Attraktivitätspotenzial haben. Und damit haben wir natürlich mit unseren Bahnhöfen, mit unseren verfügbaren Kunden, mit unseren Zügen, also alles das, was eine Bahn ausmacht, eine extrem gute, attraktive Abschwungbasis. Insofern würde ich sagen, es ist sexy und attraktiv für und mit uns zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch den Zustand, den wir nach außen geben. Und ich denke, dass das zum Wow-Effekt auch beiträgt, den der Andreas Scheuer gerne von uns sehen will.
Mhm. Wie ist denn dein Gefühl? Du bist jetzt, glaube ich, seit 2016 dabei, als Change Manager der Digitalisierung ernst genommen zu werden. Ich meine, du bist ja in einem mächtigen, großen Konzern mit ganz vielen wichtigen Geschäftsfeldern. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, wie wird man ernst genommen? Ich meine, indem man Ergebnisse bringt. Ja, wir können auch viel erzählen und Sachen niederschreiben. Am Ende erzählt immer, was hast du geliefert? Wie zahlst du auf den Wertbeitrag ein, den wir uns hier auch erhoffen? Und ich glaube, das ist für uns immer eine ganz, ganz wichtige Abschwungbasis. Klar müssen wir uns unterhalten und müssen sehr, sehr viele Strategien entwickeln, aber wir müssen auf jeden Fall umsetzen. Und das ist das, was wir als oberstes Credo immer haben. Mehrwert schaffen, Dienstleistungen entwickeln, die erlebbar sind, die auch für den Kunden erlebbar sind, auch für das Unternehmen erlebbar sind. Und dann arbeitet man sich aus meiner Sicht eine Reputation dann irgendwann auch auf. Und das ist ein längerer Weg. Wir sind mehr als 300.000 Mitarbeiter. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn man an den Themen dranbleibt und die auch gut erklärt, was man da macht, dann kommt das von ein Stück weit von alleine dann.
Und ihr habt auch ein Budget, mit dem man was auf die Beine stellen kann. Ne? Ich habe irgendwas mal von 100 Millionen gelesen. Kommt das ungefähr hin?
Ja, wir haben für den Venture-Bereich, also das ist der, wo wir Beteiligung an Startup-Unternehmen eingehen, mal ein Budget festgelegt, so wie du es eben angesprochen hast, so um die 100 Millionen. Das ist für eine Deutsche Bahn sehr, sehr viel Geld. Das zeigt uns aber auch, dass wir als Deutsche Bahn verstanden haben, dass vor allem auch das Thema neue Mobilität beispielsweise nicht mehr nur ein Thema ist, was wir alleine bespielen müssen. Das können wir auch mit Partnern machen, an denen können wir uns auch beteiligen. Zeigt aber auch, dass man Willenskraft hat, das Thema Digitalisierung nicht nur, ich sag mal, als kleines Beiboot laufen zu lassen, sondern durchaus auch sehr viel Geld, Kapital, Menschen mobilisiert, um das möglich zu machen.
Also man muss als Deutsche Bahn nicht alles alleine erfinden, aber man muss sich das entsprechende Know-how zeitig eben dazu holen. Mhm. Was mich natürlich zu deiner nächsten Frage bringt, nach welchen Startups sucht ihr denn?
Also aktueller Fokus ist sehr auf das Thema neue Mobilität gelegt. Eben gerade die Abschwungbasis, Züge bringen Menschen bis zum Bahnhof, in der Regel zumindest.
Jetzt kommt die letzte Meile.
Jetzt kommt die letzte Meile, ganz genau. Und jetzt die Frage, wie lösen wir die und wo macht es auch Sinn, dass wir die Herausforderung oder das Angebot mit lösen. Und das sind so klassische Startups, die wir uns anschauen. Die
zum Beispiel?
Ja, Clever Shuttle ist ein schönes Beispiel, ist eine Firma auch aus Berlin, die, ich sag mal, dem Zugmodell gar nicht so unähnlich ist. Im Zug transportieren wir ja viele Leute in einer Kapsel, ja, in einem Waggon, fahren die von A nach B. Das gleiche macht eigentlich Clever Shuttle eben nur auf der Straße. Das heißt, unter anderem eben auch fremde Menschen teilen sich ein Auto, elektroangetrieben oder wasserstoffangetrieben, die eine ähnliche Route haben und die werden dann eben in einem Clever Shuttle, das ist ein klassisches Auto oder ein Transporter, eben von A nach B gebracht. Und so lösen wir ein Stück weit für uns auch die Idee, eben die Menschen dann noch in der von dir angesprochenen letzten Meile bis nach Hause zu bringen. Ja, die Fahrten werden geteilt, sind ökologischer als Autos, momentanes Abbilden und als Kunde habe ich auch einen Preisvorteil, denn ich teile mir die Fahrt natürlich auch mit meinen Mitstreitern, kann also ein Stück weit günstiger als ein beispielsweise Taxi von A nach B gebracht werden.
Also wir kommen ja sicher gleich nochmal auf andere Startups, die ihr auch schon auf die Beine gestellt habt oder die ihr euch noch anguckt. Aber weil das Thema gerade so aufkam mit Elektromobil und so weiter, also Klimaschutz, ne? Ist ja momentan, hat man das Gefühl, wirklich in aller Munde, beschäftigt auch die Politik wieder viel mehr als noch vor 2 Jahren vielleicht oder so. Ist das auch mit ein Kriterium, das für euch wichtig ist, zum Beispiel bei der Auswahl, was ist das nächste Startup, was uns beschäftigt?
Ja, also ich denke, das Thema ist ja jetzt ein Zeitgeist geworden. viele Firmen, Unternehmen, Bewegungen gibt es in dem Bereich jetzt. Wir kommen ja eigentlich über viele, viele Jahre schon aus dem Kontext, nachhaltige Mobilität anzubieten. Fernverkehr beispielsweise, Fernverkehr für die Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen, ein Stück weit die weißen Züge, muss man ab und zu mal ein bisschen einordnen, fahren ja schon auf Ökostrombasis. Und wir suchen natürlich schon nach Modellen, die das Thema Nachhaltigkeit auch noch viel plakativer abbilden können. Gerade auch im Mobilitätsbereich, das ist eben sowas wie Clever Shuttle, Elektroautos. Geht auch um Cargo-Bikes, die im Innenstadtverkehr dann aktiv wären als Alternative zu klassischen Diesel- oder Benzintransportern beispielsweise.
Aber endlich muss man ja nicht mal zwischendurch da einhaken, da sagen, dass dieses Thema Green Mobility, was ihr ja und Umweltvorreiter mitbringt als Deutsche Bahn, weil ihr da schon sehr gut aufgestellt seid. Ja. Endlich wird das auch mal ein bisschen mehr nach draußen getragen. Das ist ja so ein bisschen untergegangen oft, finde ich.
Also wir haben sich ein Schaufenster gestellt. Das ist sich jetzt in der Kommunikation auch zur Bahn, die wir jetzt gerade erleben, was die Medien auch nochmal stärker rausholen. Dem bedienen wir uns natürlich schon. Wollen wir natürlich aber bei diesen Bestandslösungen nicht bleiben. Also wenn das Zeitgas jetzt so ist und wir merken auch, eine Gesellschaft eine gewisse Erwartungshaltung auch an uns hat, entsprechende Lösungen weiterzuentwickeln, dann tun wir das. Und du hattest ja auch die Frage gestellt zur Attraktivität oder Sexiness der Bahn. Da erleben wir auch so eine Art Reunion. Ja. Zu uns kommen viele junge Menschen, die mit Sicherheit auch von ihrem Hintergrund her ganz, ganz tolle andere Jobs in der Welt machen könnten. Aber für ein Unternehmen zu arbeiten, das diesen Nachhaltigkeitsaspekt so lebt und auch Dienstleistungen hat, die die ganze Gesellschaft irgendwo ein Stück weit als Rückgrat hier mit abbilden, das treibt die Leute an. Das merken wir auch in den Mitarbeiterstrukturen, dass Geld verdienen ein wichtiger Aspekt ist, aber den Planeten zu schützen, nachhaltiger zu leben und Angebote mitzuentwickeln, die das verstärken, das ist ein großer Antrieb auch einer jungen Generation, die wir gerade als neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen können.
Da gibt es ja auch dieses Schlagwort Purpose, was jetzt irgendwie in aller Munde ist und Purpose-Driven Unternehmen. Und was ist eigentlich der Mehrwert? Was ist das, was ich der Welt irgendwie auch noch mitgebe? Ja? Und das ist, wie du selber sagtest, ein attraktives Thema für junge Leute. Apropos junge Leute, wo arbeitet ihr eigentlich genau? Also wie kann ich mir deine Arbeitslocation vorstellen? Ist das ein Open Space, ein Coworking Space? Wie sieht es da aus?
Wir haben am Potsdamer Platz in Berlin, der ein oder andere Zuhörer wird sicherlich den Bahntower kennen, das ist ja ein sehr prominentes Gebäude in Berlin.
Schwer zu übersehen.
Sozusagen ein Stück weit in Laufweite eine Digital Base geschaffen. Dort haben wir sehr viele Digitaleinheiten der Deutschen Bahn zusammengebracht. Zum Teil saßen ja vorher quer verstreut in der Republik, aber wir brauchten ja mal so einen Ort, wo die Kompetenzen, die Menschen auch zusammenkommen können, gemeinsame Projekte auch zu machen. Das ist so ein Stück weit die Homebase. Wenn man wie wir in diesem ganzen Investmentbereich unterwegs ist, der wird ja nicht nur in Deutschland gestaltet, der wird auch viel in anderen Erdteilen gestaltet, Asien, USA, klassisch momentan auch Israel. Und ich sag mal, so ist mein Tag auch gestaltet, zwischen in Berlin vor Ort sein, das Netzwerk am Laufen zu halten, die Themen im Konzern zu platzieren und eine direkte Ansprache auch mit Gründern, Investoren in allen Erdteilen der Welt zu machen. Das ist so der Mix, den ich jede Woche in meinem Kalender ein Stück weit vor mir habe.
Also ihr guckt euch international auch um.
Ja.
Und dann sitzt ihr da auf bunten Würfeln und zwischendrin kommt der Wellbeing-Manager vorbei. Ja. Oder wie stelle ich mir das vor?
Also es gibt, glaube ich, sogar bunte Würfel, muss man überlegen, wo die stehen. Aber in der Regel haben wir schon noch ordentliche Meetingräume. Es gibt auch einen Kicker mit Sicherheit. Wir versuchen natürlich schon eine Basis oder eine Base in dem Fall für uns zu schaffen, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, die ein Stück weit Wohlfühlatmosphäre entwickelt. Die Leute sind gerne da und oft da und laden eben auch ihre Netzwerkpartner mit ein. Da brauchst du auch so eine Art Repräsentanz dafür. In der Regel, mir persönlich ist es aber nicht so ganz so wichtig, ob da jetzt nur eine cognacfarbener Sessel drin steht oder ein ganz normaler, ist mir persönlich eigentlich egal. Aber ich merke das natürlich für unsere Zukunft und Zukunft wird auch von jungen Leuten und neuen Leuten für uns gestaltet, das ein wichtiges Thema ist und deswegen suchen wir natürlich auch nach Möglichkeiten, das dann anzubieten. Deswegen gibt es auch die Digital Base. Anderer Aspekt ist immer, gestern kam, glaube ich, so eine Folge, und ich kenne bestimmt die Zuhörer auch, das Thema Höhle des Löwen. Das wird sehr oft assoziiert, dass man in irgendeinem Raum sitzt, in einem eben angesprochenen cognacfarbenen Sessel und dann irgendwie den ganzen Tag da Startups reinkommen, sich präsentieren und man
genau
so ein bisschen
so
Daumen.
Ich mir gedacht,
so ist es nicht.
Schweine, wollte ich sagen, schwitzen
so
im Schweiß ihres Angesichts und müssen pitchen.
So ist es nicht. Es ist eher ein Dialog auf Augenhöhe. Das war ich mal zur Einordnung. Wirklich gute Unternehmen, gute Startup-Unternehmen weltweit, egal ob aus Deutschland kommt, aus den USA, aus Asien, wo auch immer her, wenn die gut sind, dann ist es eher der Pitch andersrum, dass ich mich als Investor oder wir uns als Investor vorstellen, präsentieren, Synergien zeigen, Möglichkeiten, nebst des Geldes sozusagen auch eine attraktive Geschäftspartner zu sein. Ich will nicht sagen, dass es ganz umkehrt, aber es hat eine andere Art und Weise, wie man miteinander spricht, als jetzt immer diese klassischen Pitch-Situationen, die jetzt zum Teil eben Fernsehformate vermitteln.
Ich habe zwischendurch auch so ein bisschen die romantische Vorstellung gehabt, dass du vielleicht auch bei irgendwelchen Sundownern und Terrassen-Events unterwegs bist, um dort irgendwie nach dem nächsten Unicorn, so nennt man ja diese Super-Startups, irgendwie zu fahnden. Aber wie du selber sagst, das ist entweder schon persönlich oder auch im Netz dann die Suche. Oder wie stelle ich mir das nochmal vor? Wie findest du die?
Also ich würde sagen, Großteil momentan über Netzwerkpartner. Das sind eben Investoren, die um viele, viele Jahre länger als wir das momentan tun, schon am Markt sind und entsprechendes Renommee auch aufgebaut haben, die uns dann auch unterstützen, entsprechende Startup-Unternehmen kennenzulernen, besser zu verstehen. Da kommt Großteil der Ideen und Konzepte her. Da haben wir natürlich irgendwann ein persönliches Netzwerk. Klar gibt es auch so 2, 3 Veranstaltungen, die man durchaus mal besuchen sollte, um auch mal wieder ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was in der Szene los ist. Diese klassischen Sundowner-Events, die gibt es natürlich auch. Das sind jetzt relativ selten oder in der Regel auch nicht unbedingt im beruflichen Kontext. Ja, aber um es kurz zu machen, in der Regel ist schon so, dass wir das über gute, wohlsituierte Netzwerkpartner machen. Ja.
Jetzt hast du das Wort Netzwerk und Netzwerkpartner natürlich schon ein paar Mal verwendet. Ich habe mir ja sagen lassen, dass du dir ein richtig gutes Netzwerk, natürlich ein enormes Netzwerk über die Jahre aufgebaut hast und, sage ich mal, für einen DB-Kollegen auch bei Twitter ziemlich viele Follower hast, so 6.000 oder mehr. Ja. Du giltst, muss man sagen, als Corporate Influencer, ist ja auch so ein schönes neues Wort.
Ich auch lernen müssen, dürfen können.
Wie hast du das denn hingekriegt? Gibt es da Tipps vielleicht auch von dir?
Also diese Auszeichnung gab es in der Tat mal, da war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht wusste, was das sein soll.
Du kannst den Hörern auch gerne nochmal erklären, falls der ein oder andere vielleicht nicht so drauf hat.
Ja, man zeichnet da eben Leute aus, die, ich sag mal, aus dem täglichen Betrieb des Unternehmens kommen, aber eben in sozialen Netzwerken oder Business-Plattformen eben entsprechend auch persönlich kommunizieren, was das Unternehmen gerade tut. Also fernab von klassischen Pressetexten auch so das tägliche Leben ein Stück weit mit online abbilden, was man eben so macht und was man tut. Ich habe da eigentlich nie weder eine Strategie gehabt, noch was Großes dabei gedacht. Ja, ich habe mich mit dem Produkt Social Media mal auseinandergesetzt und irgendwie festgestellt, ich finde es interessant, was wir hier machen. Man kann das durchaus ja auch mal zeigen und vielleicht auch ein Stück weit erklären. Fernab von dessen, was Nibahn immer erklärt, gibt es eben so nischigere Themen, wie eben Digitalisierung, das vor 4, 5 Jahren mal war, oder eben das Thema neue Mobilität. Und anscheinend interessiert das so viele Leute, dass da immer mehr Audience oder immer mehr Zuhörer dazu oder Zuschauer oder Leser sozusagen dazugekommen sind. Das mich freut. Ich glaube, dass die Bahn auch freut. Und wir schaffen es dann eben darüber, aus so einem persönlichen Touch oder so eine persönliche Note auch nochmal zu kommunizieren, wie unser Arbeitsalltag aussieht und was wir oder unsere Partner sozusagen tun.
Jetzt muss man sagen, den Job, den du da machst, den gab es ja so in der Form vor 5 Jahren vielleicht noch gar nicht. Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind oder als Jugendlicher mal werden wolltest?
Ich glaube, als Kind will man ganz, ganz viel sein. Ich glaube, man sucht sich auch Vorbilder. Seefahrer war mit Sicherheit ein ganz großes Thema. Mein Vater ist damals zur See gefahren und hatte uns Kindern da immer die tollsten Sachen mitgebracht, die ein Kind normalerweise nie so richtig irgendwo erlebt. Und ich glaube, da war man sehr geprägt von dieser Abenteuerlustigkeit. Also Seefahrer würde ich ganz hochstellen. Sicherlich so die Klassiker, Fußballspieler, lange Fußball gespielt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben auch mal in Diskos gehen wollte und mal ein Sundowner-Event mit einem Drink machen wollte. Also die Klassiker-Themen haben wir, glaube ich, schon als Kind so mitgenommen auch. Bin ja ein Stück weit so über diese Medien-, Musikwelt in die Digitalisierungswelt gekommen, dann zur Bahn, zur Eisenbahn, jetzt ein Stück weit Eisenbahn und neue Mobilität, also eine sehr kurvige thematische Schwerpunkte meines beruflichen Schaffens bisher.
Ja, aber gut, dass du das sagst, beruhigt unsere Zuhörer jetzt vielleicht auch, weil meine Frage wäre jetzt auch gewesen, wie wird man denn das, was du bist? Also Head of New Digital Business, der Gestalter der Mobilität von morgen. Das muss jetzt gar nicht so der ganz geradlinige Karriereweg sein, ja?
Also ich erlebe es als positiv, vielseitige Erfahrung gemacht zu haben, in einem Medienunternehmen gewesen zu sein, in einem Musikunternehmen gewesen zu sein, in einer Beratung gewesen zu sein, einer Bahn, war ja vorhin eine Schweizer Bundesbahn, ein bisschen südlicher sozusagen, jetzt bei der Deutschen Bahn. Also ich glaube, diese vielseitigen Erfahrungen, die helfen einem heute schon sehr weiter. Denn man hat selber schon mal so eine Art 360-Grad-Blick auch auf Dinge gehabt. Und ja, also man wird auch ein Stück weltoffener und glaube ich auch ein bisschen entspannter und ein bisschen beruhigter, wenn man schon viele Sachen gesehen hat. Und das zahlt sich auf jeden Fall in dem Job gut aus.
Sagt man, hört man so ein bisschen dieses Schweizerdeutsch, also den Hauch noch raus? Ja. Oder bilde ich mir das jetzt ein?
Na, werde ich oft mit konfrontiert. Ich hatte heute auch in der Regel, ich hatte heute auch zwei Mails gelesen von alten Schweizer Kollegen. Und da muss man sich so vorstellen, wenn ein Schweizer schreibt, dann schreibt er in dieser Schweizerdeutsch-Art. Also kein Hochdeutsch, sondern diese Wörter, die die Schweizer im Schweizerdeutsch sagen, werden auch so geschrieben in so einer Art Wortlaut oder wie immer das heißt. Und ich muss das dann selber für mich lesen, um zu verstehen, was sie jetzt von mir wollen. Und da ich das heute mehrmals lesen musste, bin ich so wieder ein bisschen in dieser Schweizerdeutsch-Phase drin gekommen.
Sagst du, ich habe jetzt den tollsten Job der Welt oder gäbe es für dich auch noch immer alternative Karriereoptionen? Denn ja, disruptive Zeiten wie heute braucht man ja ein sehr, sehr agiles Mindset, ja. Um immer sich noch neue Chancen offen zu halten.
Ach, ich glaube, was für die... oder für die Funktion oder für das Verständnis von Arbeit und was man machen möchte im Leben, gibt es, glaube ich, immer tolle Modelle, die man sonst machen kann. Die Welt steht mir ein Stück weit offen. Ich bin momentan super happy mit der Deutschen Bahn. Das Unternehmen ist eins, was ich sehr schätze. Den Auftrag, den wir haben, die Kunden und Kunden, die wir haben, den Mehrwert da auch zu generieren, mache ich mir im Prinzip nie so einen richtigen Kopf drüber, aber ich denke auch, das Leben schreibt ja immer so seine eigenen Geschichten und mal schauen, wie die sprichwürdige Reise dann noch hingeht oder wo sie hingeht. Aktuell ist die Deutsche Bahn und da wird sich aus meiner Sicht auch momentan nicht viel dran ändern.
Ich habe gehört, du gehst gern essen. Vielleicht wäre Restauranttester dann noch eine alternative Möglichkeit. Ich
gehe gern essen und ich teste in der Tat sehr, sehr gerne Restaurants. Das kommuniziere ich auch gerne. Ob man davon leben kann, weiß ich gar nicht, aber ist auf jeden Fall ein gern genommenes Hobby nebenbei.
Jetzt müssen wir unbedingt noch mal so auf ein paar Startups vielleicht zu sprechen kommen, die auch schon ganz gut geflogen sind. Wo er sagt, also da habe ich ein gutes Händchen gehabt, das sind echte Erfolge. Könntest du da zwei oder drei von den Startups oder Geschäftsmodellen nennen, wo du sagst, da bin ich echt schon ein bisschen stolz drauf?
Ja, also ich würde noch einen Haken kurz reinmachen wollen. Muss ich auch so vorstellen, ich bin zwar ein sehr offener und aus meiner Sicht auch ein Mensch, der schnell Dinge durchdringen kann, auch in dieser Technikwelt. Interessanterweise sind aber unsere besten Investitionen Sachen gewesen, die ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Also wo ich selber unseren Investmentmanagern, das sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel auch die Startups sich zuerst anschauen und die bekommen wir dann so ein Stück weit präsentiert, irgendwie das Gefühl habe, ich glaube, das brauchst du nicht oder das gab es schon mal oder wozu, wieso, weshalb. Mein Bauchgefühl ist also ein Stück weit immer das, wenn es bei mir länger dauert, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr Gutes. Und ich bin immer dankbar meinen Mitstreitern, dass sie die Geduld auch mit mir haben, da durchaus mehrmals anzukommen und nicht locker zu lassen. Also das habe ich mal vorweggenommen. Also ein Großteil der sinnstiftenden Arbeit machen eben auch meine Kolleginnen und Kollegen zusammen mit mir. Clever Shuttle sprach ich schon an. Ich glaube, das ist ein sehr deutliches Unternehmen im Sinne dessen, was wir vorhaben, eben die letzte Meile oder neue Mobilitätsform auch zu und an die Bahn zu holen. Also das Thema Ridesharing, ich teile mir Fahrten mit Leuten, weniger Autos auf der Straße, nachhaltiges Geschäftsmodell, nachhaltiges Produkt, passt also sehr, sehr gut. In die Firma haben wir anfänglich investiert, jetzt haben wir sie ja momentan in der Mehrheit auch übernommen und schauen sozusagen, dass wir jetzt von den Standorten her uns mit der Firma noch erweitern. Sind momentan, glaube ich, 9 Städte in ganz Deutschland. Da gibt es natürlich noch mehr Städte, in die wir...
Also manchmal finanziert ihr, dass ich einmal reingehe, in einer sehr frühen Phase. Genau. Und manchmal steigt ihr auch noch mehr dann ein.
Genau. Und wenn es zum Beispiel gut funktioniert, wie hier dieses Produkt, wo wir einfach mit dem Unternehmen gemerkt haben, dass das Produkt passt, auch für unseren Kunden und Kunden. Das Produkt passt auch vom Geschäftsmodell her. Wir sehen da auch einen langen Weg zusammen nach vorne. Dann kann es auch mal passieren, dass wir eine Firma auch in eine Mehrheit holen oder in eine Übernahme holen, weil dann einfach merken, das ist ein Geschäftsmodell, das wollen wir auch längerfristig bei der Bahn oder an der Bahn halten. Mhm. Das ist sicherlich so ein Klassiker-Thema, dann würde ich mal auf Kepler referenzieren, um was ganz anderes zu bringen. Das ist ein Unternehmen aus Toronto, also aus Kanada. Die entwickeln Nanosatelliten. Die sind so, wenn das noch einer kennt, so Brotbüchsen. Hat man vielleicht ungefähr eine Idee, wie groß die sind. Mhm. Und das Ziel von Kepler ist es, in den nächsten Monaten 140 von diesen Brotdosen großen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen.
Wow.
Und das soll uns helfen, ein globales Netzwerk für IoT-Entwicklung zu haben, also Internet der Dinge, vernetzte Dinge. Bei uns zum Beispiel eine Herausforderung, also was löst das jetzt für ein Problem? Wir haben ja auch im Logistikbereich Waggons quer durch die Welt fahren. Und wir wollen ja sicherstellen, auch über digitale Lösungen, dass wir wissen, wo sind die Waggons, wie geht es den Waggons, wie geht es den Produkten, die in dem Waggon sind. Und dafür brauchen wir ein
Also Tracking wäre leichter, aber auch die Logistikkette kann man vielleicht ja noch optimieren irgendwie. Ja?
Genau,
auch,
es gibt verschiedene Anwendungsszenarien, nur gab es bis dato gerade für diese vernetzte Dinge-Welt kein richtiges eigenes Satellitennetzwerk. Es gibt so Minimalstlösungen, die sind dann sowas wie SIM-Karten beispielsweise, die funktionieren ja aber immer nur in bestimmten Bereichen, in bestimmten Ländern. Und über so ein globales Satellitennetzwerk kommen wir also in die Lage, wenn die 140 dann mal da oben sind, diese 140 Brotdosen, sozusagen auch unsere Waggons und was auch immer wir weltweit von A nach B manövrieren, stärker zu tracken und Visibilität dazu zu haben, wo die Produkte sind und wie es denen geht.
Aber Kepler schießt jetzt nicht nur für euch diese 140 Dinger in die Luft oder wie seid ihr
da beteiligt?
Nee, das
machen wir natürlich auch für, genau, wir sind da minderheitsbeteiligt, das sollen die auch nicht nur für uns machen, das ist sicherlich ein Anwendungsfall, den sie ausentwickeln. Denn das wollen wir auch immer, dass diese Firmen, gerade wenn wir sehr frühphasig einsteigen, nicht nur uns als Geschäftspartner haben, sondern als Ziel haben, einen ganz neuen Markt zu entwickeln, wo wir dann ein Teil davon sind, beziehungsweise eben einer der Unternehmen, die diese Lösung dann nutzen und adaptieren. Mit uns lernen die aber ein Stück weit, wie globale Logistik funktioniert. Das ist auch das, was wir mit, wir sagen gerne, mit zum Essen bringen oder auf den Tisch mitlegen. Nebst Geld sozusagen auch ein Verständnis dafür, wie muss ich denn diese 160 oder 140 Satelliten einsetzen und konzipieren, dass sie eben für den Logistikbereich einen Mehrwert bieten. Das hat auch viel damit zu tun, wie die Produkte dann konzipiert werden.
Auch nochmal ein spannender Punkt, dass ihr also jenseits des Budgets eben auch nochmal als Unternehmen natürlich, als so großer Konzern noch Möglichkeiten natürlich mitbringt, ja, für das Startup, um Dinge auszuprobieren und um Erfahrungen zu sammeln, ja, oder auch Erfahrungen, die ihr schon mitgebt. Nicht nur, dass ich meine Hausaufgaben natürlich auch gemacht habe, ich bin auch auf zwei Geschichten von euch gestoßen, die ich beide auch ziemlich kompliziert fand. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier den Rahmen sprengt. Das eine war Terralytics. Da habe ich Bahnhof verstanden. Also außer, dass große Datenmengen relativ schnell irgendwie fassbarer gemacht werden und durch irgendeine Art Standardlösung sozusagen oder so ein Standard, der gesetzt wird, überschaubar ist von den Kosten und vom Tempo. Und das andere, das fand ich richtig geil, What3Words.
What3Words,
ja, so ein globales Adresssystem.
Mhm. Um das kurz einzukreisen, was macht Terralytics, eine Firma aus der Schweiz, und die nutzen Mobilfunkdaten. Wir haben ja heute alle Handys und sozusagen kann ich über diese Handys natürlich auch Verortung vornehmen. Ich weiß also, wie viele Menschen beispielsweise im Zug sind oder wie viele Leute gerade im Bahnhof sind. Das sind ja alles Zahlen oder Analysen, die wir so klassisch gar nicht machen können. Das ist alles anonym, da werden sozusagen auch keine persönlichen Daten irgendwo weiter oder weggegeben, aber auf Basis der vorhandenen Handys, beispielsweise in Zügen oder ich war schon an den Bahnhöfen, bekommen wir eben Daten dazu, wo bewegt sich so eine Kundin und Kunden nach dem ankommenden Bahnhof hin. Also fahren die nach 2 Kilometer, 10 Kilometer, also was ist so das Mobilitätsverhalten. Das hilft uns dann als Deutsche Bahn auch entsprechende Mobilitätslösungen anders zu gestalten oder zu konzipieren, wenn wir verstehen, dass an einem bestimmten Bahnhof eben x Menschen immer danach 2 Kilometer in diese bestimmte Richtung fahren, dann kann es also für uns eine gute Idee sein, da eine ganz bestimmte Mobilitätslösung dafür noch anzubieten. Es ist also eher ein Analyseunternehmen, was uns hilft, die Auslastung für unsere Züge besser zu steuern, weil wir wissen, wie viele Leute sozusagen dann auch in Summe drin sind. Und es hilft uns auch im Bereich der neuen Mobilität zu verstehen, was für Angebote sollten wir überhaupt an die Bahnhöfe beispielsweise platzieren. Macht sozusagen Terralytics. Du hattest noch, What3Words hattest du noch auf die Agenda gebracht. Ja, das ist eigentlich mein persönlicher Favorit, weil man zum ersten Mal, oder ich für mein Verständnis, ne, nicht weil man, sondern eher ich, bei dieser Technologie sehe, wie sie die Welt in Summe in schwierigen Erdteilen auch besser macht. Denn What3Words hat, du sprachst schon an, ein Adresssystem entwickelt, das rein digital funktioniert. Das muss man das so bildlich beschreiben. Und zwar legen die über die Erdkugel, wenn man so will, ein digitales Netz, das aus 3x3 Meter großen Kacheln besteht. muss man sich so gedanklich jetzt ein Stück weit vorstellen, als würde sozusagen jemand wie auf über die Welt so mit Kreide 3x3 Meter große Kacheln malen. Und das dann, glaube ich, das sind dann, glaube ich, Billionen so einer Kacheln, wenn du die ganze Welt einmal umspannst. Und jeder dieser Kacheln hat dann eine bestimmte Adresse aus 3 Wörtern, die einmalig so in der Reihenfolge vergeben werden. Da können ganz lustige Sachen bei rauskommen. Frösche, Haus, Topf beispielsweise, ist mit Sicherheit irgendwo eine Adresse. Nun gibt es ja auch Länder in Afrika beispielsweise, die bis dato überhaupt noch gar kein Adresssystem hatten. Und wir haben da aber beispielsweise eben auch Bevölkerungen vor uns, die jetzt sehr stark auf das Thema Mobile setzen und sehr stark eben auf die Internet mit dem Handy sozusagen agieren. Die haben ja das Thema übersprungen, irgendwie Desktop-PCs und Ähnliches zu haben. Und denen hilft die Lösung, dass sie in ihrem Land überhaupt Adressen und Ablieferungsorte oder Orte, wo ich Essen abholen kann, überhaupt ausweisen können. Und das macht diese Firma so spannend. Die Anwendungsfälle, kann man sich vorstellen, mit so einem neuen Adresssystem sind enorm hoch. Ich kann Abgabeorte für Essen in Äthiopien bestimmen. Ich kann aber auch in Berlin einen Ort bestimmen, wo ein Clever Shuttle oder ein autonomes Auto später halten soll.
Aber super, wie du es erklärst. Am Anfang dachte ich mir, wozu brauchen wir jetzt ein neues Adresssystem? Aber es macht natürlich total Sinn.
Ich muss auch sehr, sehr lange lernen. Das war ein Beispiel dafür, wo das einer unserer Investmentmanager mir erklärt hat. Und ich gesagt, das braucht doch kein Mensch. Also ein Adresssystem, ja. Das gibt es ja schon so 400 Jahre, glaube ich. Das hat immer funktioniert und wird immer funktionieren. Aber muss ich manchmal die Zeit nehmen, bei Technologien in diese Anwendungsfälle reinzugucken und auch zu sehen, dass wir in Europa natürlich in einer sehr wohl situierten Situation sind und in anderen Erdteilen das eben nicht so ist. Und da kann eine Technologie wie diese extreme Probleme lösen.
Also hier schon neue Mobilität, darum geht es ja nicht zuletzt auch bei euch, kann man von verschiedensten Facetten beleuchten, ja also vom neuen Fahrgerät bis eben hin zu einer neuen Adressgenerierung. Da wird ja, glaube ich, auch nicht Fahrt werden. Ja. Wir sind schon praktisch am Ende dieses Podcasts angekommen.
Schade, jetzt haben wir gerade so in...
Aber 2 Fragen kriegst du noch, weil die beiden stelle ich immer jedem Gast, den ich hier habe, am Ende der Sendung. Und zwar... würde mich nochmal interessieren, wenn du also unterwegs bist, vielleicht auch im Privaten, gibt es da ein Tool, gibt es da eine App, von der du sagst, also ohne die wird es ganz eng bei mir?
Puh, was nutze ich denn für Essen bestellen wahrscheinlich? Wenn ich jetzt ganz plakativ mal drüber nachdenke, nebst diesen klassischen Mobilitäts-Apps, die, glaube ich, gerade in Städten viele nutzen, ist bei mir das Thema Essen bestellen immer irgendwie ein ganz, ganz großes Thema. Ohne die wird es immer schwierig oder schwieriger, zumindest seinen Alltag zu gestalten. Ich bin auch so ein Musikfan, also würde ich mal sagen, so diese ganze Musikstreaming-Dienstleister beschäftigen sich ja auch über den ganzen Tag. In irgendeiner Form mal auch abzuschalten oder mal in Ruhe was zu machen, dabei höre ich meistens Musik. Also würde ich sagen, dass so Musik-Apps auch mich sehr stark in meinem Alltag mit begleiten.
Da bin ich komplett bei dir. Ich mache mir auch ständig selber Playlists, weil ich sag mal, die 30 Lieder in der Hit-Rotation, die dich jeden Tag beschallen, da dreht man ja durch im Auto oder so. Zweite Frage, der Trend 2019, ganz aktuell also, ist ja digitale Auszeit sozusagen als der neue Luxus. Gibt es Manuel Gerris auch mal offline?
Also gibt es auf jeden Fall. Ist mir auch sehr wichtig. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht so klassische Beispiele, aber ich nehme mal was mir persönlich wichtig ist, und das sind Gespräche. Also wenn ich mit Menschen unterhalte, ob privat, ob man irgendwo essen ist oder in Meetingräumen oder wir gut zusammensitzen und was besprechen, ist mir immer extrem wichtig, das Handy oder den Laptop oder das iPad beiseite zu legen, weil trotz aller Innovation und Digitalisierung und Vernetztheit wir auch immer irgendwo noch Menschen sind, und das sollten wir auch weiterhin so leben. Und dieses persönliche Gespräch, da ist bei mir immer sofort die Hauruck-Aktion da, das Handy wegzulegen.
Da habe ich auf einer Digitalkonferenz kürzlich eine lustige neue Angewohnheit gehört. Da hat jemand vorgeschlagen, also wenn sich Freunde im Restaurant treffen, dann legen die alle ihr Smartphone in einen Hut oder in irgendein Behältnis. Ja. Und derjenige, der es als erster wieder anfasst und rausholt, muss die Rechnung zahlen.
Ja, okay.
Scheint ganz gut zu funktionieren.
Kann ich mir gut vorstellen. Es kann auch ein Stressmoment sein bei einem Essen. Ich muss doch mal ausprobieren.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Mein Kopf schwirrt ein bisschen jetzt mit den ganzen neuen Startups und Geschäftsmodellen und Adresssystemen und so weiter. Aber ein paar ganz gute Inspirationen rausgeholt. Ich glaube, ich kann mir deinen Job Bild jetzt ein bisschen besser vorstellen. Vielen Dank nochmal, dass du hier gekommen bist.
Vielen, vielen Dank, und komm uns gerne mal besuchen.
Mache ich.
Ja? Ja. Herzlich eingeladen damit.
Ich komme dann auch, ne?
Ja. Also. Davon gehe ich aus.
So, an dieser Stelle erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt übernächsten Mittwoch. Dann bei mir zu Gast Kerstin Wagner, Leiterin Personalgewinnung bei der Bahn. Sie erzählt, ihr werdet es ahnen, wie die DB versucht, digitale Talente für sich zu gewinnen, was Hochleistungsrecruiting ist und warum die Bahn zu den Bewerbern kommt und nicht umgekehrt. Ich bin gespannt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, habe ich absolut nichts dagegen, wenn ihr uns abonniert. Zu finden sind wir auf allen gängigen Kanälen, zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify oder Deezer. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Rezensionen. Oder hinterlasst uns einen Kommentar auf fahrplanzukunft.podigy.io. Das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen und auf eure Hörerwünsche einzugehen. Ich freue mich, von euch zu lesen, so oder so. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina.